Grüße und willkommen zurück zu unserem Podcast. Mein Name ist Alexander Blunk. Ich bin euch heute aus dem wunderschönen Dresden zugeschaltet und darf einmal übergeben an meinen wunderbaren Co-Host Gregor Vollmer, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist.
Ja, dann auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde.
Heute darf es bei uns um das Thema Emotionen gehen.
Vielleicht auch erstmal die Grundfrage, vielleicht Alex, du als Psychologe uns einmal erklären darfst, was sind denn eigentlich Emotionen?
Emotionen sind das, was uns, wenn man jetzt zumindest mal nach den allgemeinen Lektüren oder auch Filmen gehen mag, die wir so tagtäglich konsumieren, das, was uns viel abhebt von Robotern oder Maschinen, ist sind Sachen, die uns sehr stark in unserem Handeln bestimmen. Man sagt so 8 von 10 oder 9 von 10 Entscheidungen, die wir am Tag treffen, werden auf einer emotionalen Basis getroffen und danach rational begründet. Und Emotionen an sich, wenn wir jetzt mal mit den Basisemotionen anfangen, teilen sich so in 7 Stück ein. Das sind Themen wie Freude, Trauer, Angst, Überraschung, Ekel, Verachtung und Wut. Das sind erstmal Emotionen an sich.
Jetzt hört man ja öfters mal, zumindest ich als Junge, der aufgewachsen ist, dass Emotionen was Schlechtes sind, dass man die vielleicht auch weglassen soll, unterdrücken soll, gerade wenn es um Emotionen der Schwäche geht, ne? Also vielleicht der Trauer, der Wut. Wie stehst du zu dem Thema, so das Unterdrücken von schlechten Gefühlen?
Na, ich glaube, bevor wir dahin gehen, wäre ganz sinnvoll, wenn wir erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, warum die denn überhaupt da sind. Und ich denke, und das ist eine Sache, die habe ich damals mal in einem TED-Talk gehört, hier in Dresden, bei so einem TEDx-Event, die fand ich total angenehm. Emotionen existieren bei uns im menschlichen Körper nicht, weil sie uns Spaß machen. Emotionen existieren, weil sie uns lange Zeit beim Überleben geholfen haben. Und so können wir mal beispielsweise durchgehen. Wofür, nehmen wir jetzt mal Trauer. Ich hatte jetzt vor ein paar wenigen Tagen leider eine Beerdigung zu besuchen. Wenn wir die Emotion Trauer nehmen, wofür ist die zum Beispiel da? Ja, wenn du traurig bist, dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Eins davon ist auch Oxytocin. Das ist auch ein Kuschelhormon, aber ist auch Teil der Stressreaktion, die dafür sorgen, dass du dich in die Nähe, dass du sozialen Kontakt suchst. Oder wenn wir dann traurig sind und wir weinen, es gibt verschiedene Arten von Tränen, aber ich sage mal, die da am relevantesten sind, sind dann auch solche, die Stresshormone aus dem Körper raus befördern. Das ist auch der Grund, warum man sich nach dem Weinen zum Beispiel so befreit fühlen kann, weil es buchstäblich Stress aus dem eigenen Körper rauswirft. Das heißt, egal, ob wir uns über positive oder negative Emotionen unterhalten, die haben erstmal grundsätzlich einen Sinn. Hast du denn vielleicht ein Gefühl dafür? Ich weiß, Gregor, du warst, als wir uns auch damals kennengelernt haben, deutlich auch mal der emotionalere Typ. Wenn du mal die eine der Emotionen rauspickst, über die ich gerade auch gesprochen hatte, wofür die vielleicht da sein kann.
Ich habe ein schönes Buch von Aaron Gandhi, also den Sohn von Mahatma Gandhi, gelesen, mit dem Titel Wut ist ein Geschenk. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich unter anderem auch mal eine ziemlich kurze Zündschnur haben kann. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verbessert. Aber diese Wut, die setzt natürlich auch unfassbare Energie frei. Das heißt, man hat Kräfte vielleicht, die, also auch reine Muskelkraft, die sonst nicht da wären, weil da Adrenalin durch den Körper schießt und man hat viel mehr Kraft in dem Moment. Und ich glaube, oder ich habe in den letzten Monaten und Jahren das zur Aufgabe gemacht, wenn ich in diesen Status der Wut halt auch rutsche, diesen bewusst wahrzunehmen und die Kraft, die frei werdende Kraft, vielleicht dafür was Positives zu nutzen. Das war ein total inspirierendes Buch, das dann gesagt, hey, Wut ist in dem Fall gar nicht schlecht, sondern die ist einfach da. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Also zu Hause so irgendwie eine Wand oder einen Schrank oder ähnliches, so wie man es im Film ja regelmäßig auch sieht. Oder kanalisierst du diese entstehende, die frei werdende Kraft in was Positives? Ja? Und ich glaube, das ist vielleicht auch der erste Tipp, den wir hier an der Stelle geben können, dass man kein Opfer seiner Emotionen sein muss, sondern dass man die dann auch durchaus kontrollieren darf und kann. Oder wie siehst du das?
Ich verstehe, glaube ich, was du mit kontrollieren meinst und ich würde dem auch grundsätzlich von der Idee her zustimmen. Ich würde eher sagen, das ist wie so ein Emotion ist wie wenn du auf der Autobahn bist und so ein Auto fährt an dir vorbei. Es wäre idealerweise so, dass nicht jedes Auto bei dir hinten rein crasht und dich total aus der Bahn wirft, sondern im Idealfall fahren die an dir vorbei und so sollte es halt auch mit Emotionen sein. Also wenn die eher auch da sind, dann können sie auch sehr viele Erkenntnisse liefern, weil du hast gerade Wut genannt. Da gibt es zwei Möglichkeiten eigentlich dafür. Wut taucht ein, entweder passiert das, weil du, also entweder du liegst richtig und irgendjemand hat deine Grenzen überschritten und es ist total wichtig, dass man das wahrnimmt. Wenn man das zu lange zulässt, dann kann es sein, dass es einem wirklich, wirklich über längere Zeit dreckig geht. Auf der anderen Seite kann Wut aber auch bedeuten, dass man selbst falsch gelegen hat und dass quasi die Wut eine Flucht daraus ist, einen Fehler anzuerkennen. Und es kann gleichermaßen beides sein. Das heißt, erstmal das Ding als solche wahrzunehmen, ist, denke ich, da an der Stelle mit das Wichtigste. Und was man daraus macht, das ist dann eigentlich immer erst der zweite Schritt. Hast du denn das Gefühl, wenn du mal so in deinen Alltag reinschaust, dass du eher deutlich mehr positive oder negative Emotionen hast, Gregor?
Ich würde sagen, das ist sehr gemischt. Es ist, was mir teilweise sehr stark auffällt, ist, dass wenn ich in negativen Gedanken bin oder wenn mich was stört, man sehr, sehr schnell in dieser Spirale drin ist, ne? Also diesen Grübeln, wo man sich in so negative Gedankenmuster immer weiter halt reinbaut, ne? Also was könnte werden, wenn das, das, das und das passiert? Und was könnte werden, sind meistens dann keine guten, keine positiven Gedanken, sondern eher Gefühle der Angst, ne? Wo man halt sagt, boah, wenn das jetzt so kommt, dann wird das passieren, dann wird das passieren, dann wird das passieren. Und wenn ich gerade schon darüber rede, fängt mein Magen schon ein bisschen an mit Grummeln. Also das fällt mir sehr stark auf, dass wenn ich in negativen Emotionen schon bin, vielleicht auch morgens mit, ne, mit einer schlechten Nacht halt aufwache oder mit wenig Schlaf, weil meine kleine Tochter keine gute Nacht hatte, dann bin ich sehr, sehr schnell in diesen negativen Gedankenmuster. Und es kostet sehr, sehr viel Kraft, diese Gedankenmuster wahrzunehmen, einfach nur wahrzunehmen, sich dem nicht hinzugeben und dann vielleicht auch wieder den Turnaround zu schaffen und sagen, hey, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, sondern sei jetzt mal hier wieder im Moment. Weil ich glaube, das ist dann die Kunst an der Stelle.
Ja, ich glaube auch, es ist auch okay zu verstehen, dass wir Menschen deutlich mehr negative Emotionen haben und auch eine deutliche größere Variation negative Emotionen haben als positive Emotionen. Ja, wenn wir durchgehen, wir haben Trauer, wir haben Angst, wir haben Ekel, wir haben Verachtung, wir haben Wut. Ich sage mal, Überraschung kann positiv als auch negativ sein. Und dann haben wir die eine positive Emotion, das ist Freude. Und ich glaube, das, was wir auch in der Psychologie wissen, ist, dass junge Menschen deutlich mehr negative Emotionen spüren als ältere Menschen. Also so Rentner haben im Schnitt deutlich mehr positive Emotionen als junge Menschen. Wahrscheinlich auch, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich würde schätzen, weil du auch deutlich weniger Handlungsspielraum hast. Das heißt, der Vorteil von negativen Emotionen ist nicht so groß. Und ich denke halt auch, dass die Frage halt ist, warum, ne? Du hast gesagt, wir stehen morgens auf, wir haben vielleicht eine niedrige Energie, dann kommen die Sachen und dann fällt man tendenziell ein Stück leichter um. Negative Emotionen sind auch deswegen so mannigfaltig, weil sie uns am Leben halten. Unsere Emotionen sind halt nicht dafür da, um uns glücklich zu machen, sondern uns am Leben zu überhalten. Und du kannst halt nur eine gewisse Art von Freude empfinden, da kannst du halt auch nur, ne, auf eine gewisse Stufe draufbauen, weil das erstmal bedeutet, okay, Körper funktioniert, Leben funktioniert, alles in Ordnung. Kommen wir ja bestimmt noch mal in einer anderen Folge auf. Wie empfindet man eigentlich Freude? Wie werden Ziele gesteckt, etc.? So, wie funktioniert Dopamin zu sprechen? Aber der Großteil der negativen Emotionen, der hat halt eine ganz starke Erfüllung bei dem, wie wir unseren Alltag bestreiten. Und das ist aber eine Sache, die sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren drastisch geändert hat. Und ich glaube, da hast du nochmal einen sehr guten Blick für. Und das ist, wie stark in der Welt positive oder auch negative Emotionen propagiert werden oder wie wir auch in unserem Alltag damit beschossen werden.
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man die Nachrichten guckt, also gerade so die, ne, ob das jetzt Tagesschau ist, ob das Zeitschriften sind, ist der Großteil der Emotionen, die da ja hervorgerufen werden, Angst oder Wut. Ne? Also wir hören von den Todesfällen, wir hören von irgendwelchen Anschlägen auf der Welt, wir hören von Krieg, dass eine tolle Tochter oder ein toller Sohn bei einer Familie geboren ist, das haben wir relativ selten. Also diese freudigen Emotionen, die werden ja gar nicht so propagiert, wie du sagst, sondern eher Emotionen des negativen Spektrums. Und das ist mir mal sehr, sehr bewusst geworden. Also, dass viele der Informationen, die wir so kriegen und auf was wir auch anspringen, also, ne, da geht es ja dann auch um Klickraten, um Anschauraten. Und die sind natürlich so gesteuert, dass die Leute sich das anschauen. Und umso mehr das anschauen, umso mehr Geld da ja am Ende auch verdient wird, weil darum geht's. Und da werden die Emotionen der Angst in der Regel geschürt, ne? Oder der Wut. Das ist schon, wenn man darauf achtet, sehr massiv, was da passiert, ne? Weil Positives fällt dann immer so ein bisschen hinten runter. Ne, wenn ich auch, wenn man im Sport guckt, also der Sieg der eigenen Mannschaft, der macht halt auch viel mehr Spaß, wenn du gegen einen Freund gewonnen hast, der sich gerade scheiße fühlt. So, weil seine Mannschaft vielleicht verloren hat. Und dann geht man da bei denen halt auch auf die negative Emotion, obwohl man dazu gar keinen Grund hat, weil man sich eigentlich nur freuen durfte, dass seine eigene Mannschaft gewonnen hat.
Und ich glaube, damit spielst du gerade noch eine Sache an, die total relevant sind. Emotionen sind immer relativ. Es gibt Menschen, die haben, so aus einer rein materialistischen Sicht, haben die gefühlt alles, aber begehen trotzdem Suizid oder haben trotzdem ein schlechtes Leben oder fühlen sich nicht wohl, sind depressiv. Also weil es halt nicht nur darum geht, wie geht es dir, sondern wie geht es den Leuten in deinem Umfeld und wie geht es dir im Vergleich zu den Leuten in deinem Umfeld oder zu dem, was du denkst, wie es eigentlich sein müsste. Das heißt, ich find's phänomenal. Und das ist eine der Sachen, die mir am stärksten im Kopf geblieben sind. Ich habe mich früher sehr viel mit so Glücklichkeitsstudien beschäftigt, weil mich interessiert hat, was sind so Teile eines glücklichen Lebens. Mittlerweile würde ich sagen, nach Glück zu streben ist nochmal eine andere Sache, aber das ist ein anderes Thema. Und das, die wichtige Sache war, dass, wenn man sich die Glücklichkeitsstudien zum Beispiel aus der DDR anschaut, dass die Leute im Schnitt glücklicher waren als Menschen heute. Und das ist nicht gefaked dadurch, dass denen jemand eine Pistole auf die Brust gesetzt hat. Dafür kann man korrigieren. Die Wahrscheinlichkeit hier ist einfach, dass die Menschen glücklicher waren, weil sie hatten zwar nichts, aber ihre Nachbarn hatten auch nichts. Und dadurch, dass niemand irgendwas hatte, musste realistisch dann auch noch mehr zusammengearbeitet werden. Das heißt, man musste sich unterstützen, weil es sonst gar nicht gegangen wäre. Dadurch hat man sich auch mehr unterstützt. Und dadurch waren auch die Leute im Schnitt also ganz gutes Stück weniger einsam oder ähnliches. Wir sehen auch bei Autokratien oder Diktaturen, dass teilweise in so Glücklichkeitsrankings, nicht alle, jetzt nicht so wie Nordkorea zum Beispiel oder der Iran, aber teilweise die Leute sich glücklicher fühlen oder ähnlich glücklich fühlen wie jetzt in westlichen Demokratien im Schnitt, weil sie weniger Entscheidungen treffen müssen. Das heißt auch irgendwie diese Schwere von, ich muss eine eigene Entscheidung treffen, die könnte falsch sein, die gibt es halt einfach nicht, sondern du hast halt deinen Weg, dem folgst du und dann, wenn du den gut genug erfüllst, kannst du dich halt gut fühlen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass es halt nie, Emotionen sind nicht dafür da, objektiv zu bewerten, wo man gerade steht, sondern Emotionen sind dafür da, dass der Körper subjektiv festlegt, wie fühle ich mich gerade vor allem in diesem Moment.
Das kennt vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer. Man vergleicht sich ja gern auch mal mit anderen Leuten. Bei manchen Eltern ist es ja gang und gäbe, dass Kinder auch miteinander verglichen werden. Aber in der Regel vergleichst du dich ja nicht mit den Ureinwohnern im Amazonas, die vielleicht gerade so genug zu essen haben. Denn statistisch ist immer selbst ein Bürgergeld in Deutschland besser bedient als über 80% der Weltbevölkerung. Ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, müsste eigentlich jeder bei uns glücklich sein. Komischerweise sind wir es nicht, weil wir gucken halt immer nach oben. Wir gucken immer zu dem, der mehr hat, der das schönere Auto fährt, das größere Haus, den schöneren Partner vielleicht, oder was auch immer. So, und das ist mir bewusst geworden, wer uns kennt. Wir sind ja auch in einem Vertrieb groß geworden, wo natürlich auch Leistung immer ganz, ganz oben angesteckt wird und auch sehr sichtbar gemacht wird. Und meistens ging es uns beiden nicht gut, wenn wir nur auf die Listen geguckt haben und wir nicht ganz oben standen. Ja, in unserem Bereich. Und das hat dann eigentlich immer zu sehr negativen Emotionen geführt. Und ich glaube, wenn man sich davon ein bisschen frei machen kann, von diesen, ich vergleiche mich mit anderen Menschen, weil ich glaube, wir sind alle sehr, sehr individuell und wir sind individuell schön und gut und wir gehen alle unseren eigenen Weg und haben unsere eigenen Stärken, weil wir auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben und haben machen müssen, in unserem Leben, kann man da mit deutlich mehr positiven Emotionen durchs Leben gehen.
Das stimmt wahrscheinlich, wobei das auch eine sehr einfache Sicht auf die Dinge ist, weil man sich ja trotzdem vergleicht. Also das hört ja nicht plötzlich auf. Und ich denke, das ist halt auch das, was halt andere Mitmenschen in einem auslösen. Auch das Thema Neid ist ja, das besteht ja aus einem gewissen Grund. Also ich glaube, auch hier wieder die Erkenntnis, wenn wir beide Bauern sind im Mittelalter und wir haben beide ein ähnlich großes Feld und bei dir wachsen einfach dreimal so viele Früchte und bei mir halt nicht. Dann sollte ich herausfinden, woran das liegt. Und im Idealfall, da gibt es ja auch positiven Neid an der Stelle, lerne ich was daraus, passe meine Verhaltensweisen an und plötzlich hat meine Familie auch wieder genug zu futtern, sodass ich halt nicht meine Kinder vor dem fünften Lebensjahr irgendwie verliere. Das wären alles sehr positive Dinge. Also ich meine auch da diese sozialen Vergleiche, das ist wahrscheinlich sehr, da kannst du beliebig tief reingehen, aber das ist ja trotzdem, das darf ja trotzdem da sein. Wichtig ist halt nur, dass die meisten Menschen, die haben, wir haben als Menschen im Schnitt richtig große Probleme damit, uns selber gut zu behandeln. Es ist ja auch nicht so, dass man sich nicht selber mit anderen vergleichen darf, sondern eher ein, du kannst dich schon mit anderen vergleichen, aber du musst halt auch nachvollziehen, also es ist besser, wenn du weißt, dass du dich mit dir selbst von gestern vergleichst oder von letztem Jahr oder von vor einem Monat, weil das ein Vergleich ist, der fair ist. Aber dich selber mit anderen Leuten zu vergleichen, die woanders geboren sind, einen anderen kulturellen Hintergrund haben, kann positiver oder schlechter sein. Und du wirst auch, wenn wir jetzt mal rein aus dem Beruflichen gehen, auch immer jemanden finden, der in jüngeren Jahren mit weniger Voraussetzungen in dem schwierigeren Land schneller mehr erreicht hat, als du es jetzt hast. Und den wirst du, wenn du im Internet lange genug suchst, auch irgendwo finden. Und du wirst immer eine Möglichkeit finden, dich schlecht zu fühlen. Aber das kann ja am Ende nicht die Lösung sein. Und das hat ja, also ich glaube, das sind Sachen, die wir nicht vergessen dürfen.
Ich glaube, gerade auch bei großen Sportlern sieht man das ja, ne? Also wenn so ein Cristiano Ronaldo, wenn man sich mit dem beschäftigt, der kommt aus einer sehr großen Mangelsituation. Sein einziger Gedanke ist halt, alle zu schlagen. Was ihn natürlich zu dem Punkt gebracht hat, dass er einer der besten Fußballer der Welt geworden ist und das auch immer noch auf sehr hohem Niveau abliefert, bis ins hohe Alter. Die Frage ist halt nur, ist er glücklich? Die kann er nur für sich selbst beantworten oder hat ihn dieser Weg halt glücklich gemacht? Was es mit ihm gemacht hat, ist er ist erfolgreich und er verdient viel Geld. Aber auch viel Geld und viel Erfolg heißt ja nicht zwangsweise, dass man ein glücklicher Mensch ist, weil auch viele denken, Geld, ist die Lösung aller Probleme und vielleicht auch aller negativen Emotionen, weil sie halt sagen, wenn ich das erreicht habe, dann geht es mir besser oder wenn ich diesen Punkt erreicht habe oder ne, wenn ich das Auto fahre, wenn ich das Haus besitze. Aber aus der Erfahrung raus und auch aus dem Studien heraus ist das ja auch immer nur ein kurzer, Moment des Glücks, wenn man sich die Sache kauft, die man auf die man hingearbeitet hat. Aber das ist ja nichts, was langfristig glücklich macht.
Ja, ich denke, das ist auch, also dieses Thema Zielerreichung, da freue ich mich drauf, mit dir dann nochmal sehr stark tiefer reinzugehen. Ich würde jetzt eine Sache noch aufgreifen, die mir halt auch auffällt. Wir vergessen manchmal, wie stark Emotionen zu uns dazugehören. Also Beispiel, wenn wir über einen Witz lachen. Der Grund, warum wir über einen Witz lachen, ist, weil unser Kopf erwartet eine Sache. Also da besteht quasi eine gewisse Anspannung während dieser Build-up-Phase von einem Witz. Dann kommt die Punchline und im Idealfall wird unserer Erwartung widersprochen und der Körper löst aber die Anspannung, die er intern aufgebaut hat, entweder dadurch, dass da ist eine Bedrohung, das heißt irgendwie Flucht oder Kämpfen oder ähnliches, oder das war nicht so gefährlich und dann geht es aber in eine, dann geht das halt tendenziell eher Lachen über. Also es ist eine Entspannung, die das am Ende bedeutet. Und so ist es. So ist, glaube ich, auch eine Sache, die mir immer wieder auffällt. Wir sind in einer recht rationalen Welt unterwegs. Viele Leute wollen objektiv sein. Wir sind auch noch in Zahlenwelten unterwegs. Da geht es auch noch, ne? Zahlen, Daten, Fakten. Das sind Sachen, über die oberflächlich sehr oft gesprochen wird. Und wir tun Menschen, die sehr stark emotional agieren, gerne ab als hat, ne? Kann das nicht greifen, ne? Versteht das nicht richtig oder ähnliches. Wobei wir halt, glaube ich, alle, egal ob in Beziehungen, in der Arbeit oder bei Freundschaften, besser daran wären zu wissen, dass die Emotionen, das ist immer Emotions first, everything else second. Also wir haben kein, es geht nicht primär um das Rationale im Leben, es geht nicht primär um den jüngsten Bereich unseres Gehirns, unser Neokortex vorne, der meint, da das Schiff steuern zu müssen, auch wenn es das ist, was uns Menschen besonders auszeichnet, sondern es geht halt in fast allen Momenten darum, mit dem Gefühlen, dem Gefühlschaos und den Gefühlswelten, in denen man sich bewegt und durch die man sich bewegt, erstmal klarzukommen und sich dann mit ihnen anzufreunden.
Und da kleine Kinder immer wieder sehr, sehr inspirierend. Also wenn man so Kinder noch vor der Schule, vor dem Schulalter beobachtet, Kinder haben ja noch keine Norm, keine gesellschaftliche Norm angenommen, ne? Also die haben diese ganzen Restriktionen mit, du darfst nicht weinen, du darfst dich nicht freuen, ne? Du musst darfst kein Anlügen, damit der sich nicht die Wahrheit sagen, wenn die, das Geschenk der Oma, die Socke zu Weihnachten vielleicht kacke ist, lüg die mal an, damit die sich nicht schlecht fühlt. Das haben die ja am Anfang gar nicht. Und ich liebe das bei meiner Tochter auch zu beobachten. Die lässt halt ihre Emotionen halt einfach raus. So, wenn die sich weh tut, tut es weh, dann weint die, dann ist die Emotion raus und dann ist es okay. Diese Emotion ist durchlebt und weg. So, was gerade bei negativen Gefühlen bei uns ja manchmal als Erwachsener gar nicht mehr so der Fall ist, weil wir die erstmal wegstecken, weil wir sagen, ja, ich darf jetzt nicht trauern, ich darf jetzt nicht weinen, ne? Ich darf diese Emotionen gerade vielleicht auch in dem Umfeld, in dem ich mich, vielleicht im Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewege, gerade nicht rauslassen, weil das wäre jetzt unprofessionell oder was auch immer. Und bei Kindern, die durchleben die Emotionen und sind danach wieder noch neutral, sage ich jetzt einfach mal. Ob das Positive sind oder ob das Negative sind. So, und das finde ich sehr, sehr beneidenswert eigentlich als Erwachsener, weil wir oftmals gar nicht mehr diese Freiheit haben, die Kinder haben, diese Emotionen einfach zuzulassen, zu durchleben und einfach mal durchzugehen und dann zu sagen, okay, das war jetzt schön, das war vielleicht auch nicht so schön, aber jetzt ist es vorbei.
Genau, also man darf das natürlich bestimmt nicht überromantisieren. Also es gibt schon Gründe, warum so Inhibitionskontrolle und Emotionskontrolle irgendwie Teil des Erwachsenwerdens ist. Wenn jeder jedes Mal komplett an die Decke ginge oder jedem anderen Menschen immer direkt zeigen würde, was er oder sie denkt, dann hätten wir wahrscheinlich auch im Diskurs das ein oder andere Problem und den einen oder anderen Krieg mehr. Ich meine, wie oft ich schon mal Leuten, die vor mir an der Kasse standen, gerne eine übergehauen hätte, dann glaube ich schon, ist dann schon, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man das nicht tut. Aber das, was du ansprichst, ist total wertvoll. Und ich glaube, eine Sache, die mir immer wieder auffällt und die man auch in der Psychologie natürlich immer sieht oder auch bei Leuten in der Psychotherapie oder ähnlichem, vieles von dem, was wir lernen und vieles von dem, wie wir verarbeiten, ist entweder angelernt, angeboren, durch unser Umfeld bestimmt. Und ist dann immer weiter festgefahren. Das heißt, es gibt auch viele verschiedene emotionale Reaktionen, die total sinnvoll waren, dass wir die während der Schulzeit oder, keine Ahnung, Studiumszeit oder ähnliches gezeigt haben, die aber dann in unserem folgenden Lebensabschnitt keinen weiteren Nutzen mehr erbringen, wo wir eine richtige Strategie im falschen Moment weiterhin anwenden und uns damit selbst schaden oder uns selbst wehtun. Ne? Wenn man eine Familie hatte, die einem mit der man sehr große Probleme hatte und man hat sich dem gegenüber verschlossen, dann kann das eine gute Strategie gewesen sein, wie man sich nicht mehr verletzlich gemacht hat, in dem Familienkontext beispielsweise. Aber wenn man das nicht rauslassen kann bei anderen Menschen oder dafür keinen Ausgleich findet, mittel- bis langfristig, dann sind das Sachen, die sich dann über Jahre oder Jahrzehnte eben aufstauen können. Und das ist dann eine Strategie, die dann nicht wieder funktioniert. Und ich denke, und das ist eine Sache, die ich über die letzten Jahre auch bei uns beiden sehr stark beobachte, wenn man Emotionen als, man muss sie ja nicht unbedingt als Freunde ansehen, aber als Wegbegleiter und sich fragt, guck mal, warum bist du gerade da? Ne? Walter Wuth, warum sitzt du gerade in meinem Zimmer? Oder Erhard Ekel, ne? Was ist gerade passiert? Muss das gerade sein? Ist das gerechtfertigt? Und die Sachen im Zweifelsfall auch im Sitzen zu lassen, sonst habe ich massiv bei dir auch beobachten können. Ich glaube, da bist du einfach massiv viel besser drin geworden.
Lass uns doch da vielleicht auch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Tools, die wir vielleicht auch beide benutzen. Also, was nutzt du oder wie kriegst du deine Emotionen dann halt in diesen Momenten halt auch wahrgenommen, kontrolliert? Hast du da bestimmte Methoden, die du anwendest? Wie ist da so deine Technik?
Ich glaube, dass mit einer der wichtigsten Sachen ist, dass wenn etwas passiert ist, was einen emotional auffühlt, solange man emotional aufgewühlt ist, macht es keinen Sinn zu versuchen, Dinge zu analysieren. Jetzt gibt es, ich sag mal, die US Army oder auch die Marines machen das so, dass sie dann versuchen, sich quasi aus sich selbst rauszuentkoppeln, um direkt, Kampfesgeschehen musst du das wahrscheinlich auch, da hast du auch keine Zeit, den Emotionen erstmal freien Lauf zu lassen, nochmal einen objektiveren Blick zu bekommen. Mein Gefühl ist erstmal, entweder ich suche mir eine Person, bei der ich kurz teilen kann, was ich fühle, ne, bei der ich das einfach nur mal kurz hinpacke, auf den Tisch räume, einfach damit es einmal raus ist, mich bedanke fürs Zuhören, ne, wieder meines Weges gehe im Schnitt. Oder wenn das nicht zur Verfügung steht, nehme ich mir einen Zettel und einen Stift und ich schreibe einfach auf, was gerade in meinem Kopf vor ist, damit es erstmal irgendwo raus ist. Also ich sage mal, das ist so, also wenn ich mexikanisches Essen esse, dann kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass ich relativ schnell irgendwann danach meine Toilette aufsuchen muss. Und wenn ich das nicht tue, gibt es ein Malheur. Aber wenn wir das selber auf emotionale Art und Weise haben, dann tun wir immer so, ach nee, du kannst ja alles drin behalten, das ist alles voll in Ordnung. Und dann halt später erst in die Analyse zu gehen. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und das merke ich auch, also, ich weiß nicht, ob man das teilen kann, sollte. Ich glaube, dafür telefonieren wir ja auch regelmäßig miteinander. Also wir haben auch sehr praktischen Austausch über praktische Dinge. Aber ich denke mal, das ein oder andere Mal ist es wirklich nur mal ein, hey, ich muss mal kurz was teilen, hier ist was Freudiges, hier was Blödes. Hör mal kurz zu, oder?
Absolut. Mir haben so zwei, drei Sachen ganz gut geholfen. Die würde ich gerne mal mit euch oder mit euch Zuhörern auch teilen. Das ist zum einen das Bild gerade, wenn man aus der Angst kommt und Angst hat und man so in den Rückspiegel guckt. Also alle Emotionen, die man hat, die haben ja in der Regel auch mal positive Effekte gehabt. Deswegen verstärkt man die ja immer weiter. So, ne? Also was du gerade so beschrieben hast, in der Jugend hat die Emotion uns vielleicht geschützt an irgendeiner anderen Stelle oder hat uns irgendwo eine besondere Leistung erbracht. Das heißt, sie hatte Daseinsberechtigung. So. Und sie ist so laut, weil sie damals einen Nutzen für uns hatte. So. Und ich finde das Bild sehr, sehr toll im Kopf, dann einfach zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal die Emotion der Angst. Liebe Angst, ich höre dich. Wir sitzen an einem runden Tisch und alle mit allen unseren Emotionen und wir hören uns alle an. So. Das ist wie bei einer Diskussion an einem runden Tisch. Aber ich darf selbst entscheiden, welcher Meinung ich von den verschiedenen Emotionen welche Wertung halt zuweise. Ja, das heißt nicht, dass wir der Angst nicht zuhören dürfen und wir sollen da zuhören, aber wir müssen uns halt der Emotion nicht ergeben hier an der Stelle, sondern wir sollten halt einfach zuhören und uns dann hinterfragen, ob das, was die Angst oder die Emotion an der Stelle sagt, wahr ist. Ne, wenn wir das objektiv versuchen zu betrachten. Das hat mir sehr, sehr geholfen, mit den Emotionen der Angst, die bei mir so treibend war, eigentlich in den letzten Jahren umzugehen.
Also, wenn wir zusammenfassen, Emotionen sind nicht dafür da, um uns weh zu tun. Emotionen sind dafür da, weil sie uns langfristig geholfen haben zu überleben. Heißt nicht, dass alle, die da sind, hilfreich für uns sind. Heißt auch nicht, dass alle, die da sind, schlecht für uns sind und unterdrückt werden müssen. Sondern bedeutet, dass wir, wenn wir mittel- bis langfristig lernen, mit ihnen eher in Harmonie zu leben, dass wir deutlich besser durchs Leben durchgehen. Und als jemand, der selber früher sehr viel mehr himmelhoch jauchzend oder am Boden zerstört war, würde ich sagen, je mehr man sich dann einer ruhigeren Mitte annähert, umso gesünder kommt man auch durch die Woche, durch den Tag, durch die Stunde, durch die Minute. Und das ist eine Sache, die halt nur über längere Zeit passiert.
Aber das ist ja auch ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Das ist kein Prozess, den ich in einer Woche, in einem Monat oder auch nicht in einem Jahr durchlaufen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, an dem man immer weiter arbeiten sollte und wo es auch immer Bedarf gibt, vielleicht sich da noch weiter zu optimieren. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken der Meditation, die man dafür nutzen kann, um die ja eigentlich alle auch nur das Ziel haben, die Emotionen auch mal loszulassen und in Ruhe zu kommen. Ne, auch diesen innerlichen Dialog, der ja auch Emotionen weckt und stärkt und auch schwächen kann natürlich, einfach mal zur Ruhe zu bekommen und zu sagen, hey, ich bin mal im Hier und Jetzt und ich lasse mal alles einfach fließen. Das ist, glaube ich, eine der schwersten Sachen, zumindest für mich, wenn man sich mal überlegt, okay, wenn ich mich jetzt einfach mal eine Minute, 60 Sekunden hinsetze und nicht versuche, an Gedanken und Emotionen festzuhalten, gelingt mir das? So, und wie kann ich mich selbst beobachten, wie vielleicht die eine oder andere Emotion, der eine oder andere Gedanke, durch meinen Kopf geht, ohne den dann aktiv aufzugreifen, also wahrzunehmen und dann wieder gehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine Challenge, die ich selbst noch sehr, sehr hart verfolge. Dazu nutze ich Mantra-Meditation, dazu nutze ich Atemmeditation an der einen oder anderen Stelle. Und auch das kann natürlich ein Tool sein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was man sich durch hartes Training aneignen muss. Also das ist nichts, was schnell geht, leider, aber so wie es mit allen ist, ne, dass man braucht hartes Training, um erfolgreich zu sein. Aber das ist was, was auf jeden Fall helfen kann.
Dann würde ich sagen, danke euch wieder fürs Zuhören. Wir wünschen euch den wunderschönen restlichen Tag und noch eine wunderschöne restliche Woche und freuen uns darauf, euch auch hier wieder beehren zu dürfen. Bis
Ja,
dahin.
dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.